In der neuen Folge von Der Audiobeweis diskutieren Alfred Tater, Marco Stankovic und Martin Konrad über die beiden Auftritte des österreichischen Nationalteams in der Nations League. Warum gab es für das Team von Ralf Rangnick lediglich einen Punkt zu holen? Was bedeuten die gezeigten Leistungen für die Zukunft? Und des Weiteren sprechen wir auch über den bisherigen Saisonstart in der österreichischen Bundesliga.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 233.
Auf geht's mit einer neuen Folge von Der Audiobeweis, dem Podcast von Sky Sport Austria. Wir sind zu einer doch früheren Morgenstunde zusammengekommen, eine gemütliche Runde bestehend aus Sky-Experte Alfred Tater. Servus, Fredl.
Ja, hallo, grüß euch.
Ja, dazu gesellen sich noch zwei weitere hochgeschätzte Arbeitskollegen. Zum einen der Analyseexperte, Field Reporter, Tausendsasser Marco Stankovic. Servus Marco, hallo.
Servus in die Runde, hallo.
Ja, und dazu auch noch ein Stammspieler, Martin Konrad. Servus Martin.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, und weil ich Marco Stankovic schon erwähnt habe, der hat immerhin einmal für das österreichische Nationalteam gespielt, etwas, das Alfred, Martin und ich nie geschafft haben. Werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, oder Alfred?
Na.
Das geht sich nicht mehr aus.
Ja.
Gut, leider
Der
kann sich
Alfred hat
auch.
dafür für die 21 Nationalmannschaft so
Ja, das wollen wir
gestellt.
hier nicht
Und
unterschlagen.
es gibt ja andere Nationalteams auch. Du meinst wahrscheinlich das Fußballnationalteam.
Das A-Nationalteam.
Ah,
Muss ich konkreter in meinen Aussagen werden. Danke, Martin. Wenn wir schon beim Thema sind, das österreichische A-Nationalteam war in den vergangenen Tagen in der Nations League gefordert. Am vergangenen Freitag gab es für das Team von Ralf Rangnick in Slowenien ein 1:1 Unentschieden und am Montag, sprich gestern, war das Team in Norwegen im Einsatz, verlor dort mit 1:2. Alfred, bleiben wir zuerst einmal bei der Auswärtsniederlage in Skandinavien. Wie schätzt du insgesamt die Leistung des österreichischen Nationalteams bei dieser Niederlage ein? Was hat am Ende dann alles doch nicht gepasst?
Die größte Baustelle gestern bei dem Spiel war aus meiner Sicht die offensive Leistung. Da war eigentlich fast nichts zu sehen. Das Zweite, was mir auch nicht gefallen hat, es war keine Kompaktheit im Team. Wenn ich also die Norweger gesehen habe, wie in jeder Sekunde die mit zwei oder drei Spielern in Ballnähe waren, da waren wir weit weg davon. Also all das, was wir in der Vergangenheit sehr gelobt haben von unserer Nationalmannschaft, ist wie weggeblasen gewesen.
Ja, und wie kannst du dir das erklären, dass das alles in dieser Hinsicht kaum bis gar nicht vorhanden war?
Ja, das werden wir jetzt ausarbeiten. Jetzt gleich zu Beginn das Eingangsstatement mit den Erklärungen zu füllen. Da würde ich lieber zuerst noch den Markus seine Meinung
Ja,
hören
du meinst, es wäre dein Monolog.
und genau, dann könnten wir wieder zusperren und alles wäre gesagt.
Ja, das wollen wir natürlich nicht. Marco, deine
Ja.
Einschätzungen zum gestrigen Auftritt in Norwegen, 1:2 Auswärtsniederlage.
Ja, ich bin sehr froh, dass der Alfred jetzt gesagt hat, er möchte mich auch hören, weil wir sprechen immer die gleiche Sprache und dieselbe Idee vom Fußball. Ich hätte nur sagen
Ist das
können,
gut oder schlecht?
das sollen andere Leute entscheiden. Ich finde sie fantastisch, diese Meinung. Na, österreichisches Nationalteam. Es ist für mich in beiden Partien jetzt eigentlich mehr oder minder dasselbe passiert. Man hat gesehen, dass wenn Österreich nicht das Feuer hat, und zwar dieses Feuer, wofür sie uns alle verzaubert haben, dann haben wir Probleme. Das ist für mich das Wichtige, offensiv wie defensiv. Weil dann, wenn du das Feuer nicht hast, dann hast du diese Kompaktheit nicht, die der Alfred gesagt hat, weil dann ist nicht jeder auf 100% hier im Kopf. Dann ist es defensiv teilweise ein Problem. Die Norweger zu Beginn, die haben gewusst, okay, Österreich wird uns anpressen, wir chippen den Ball nach vorne und dann gehen wir drauf, eigentlich das draufgehen, was Österreich so stark macht. Zwei weitere Dinge, weil der Alfred gesagt hat, offensiv war ein Problem, die ich grundsätzlich bei uns vermisse. Bei all dem, wo man sagen, Österreich ist dermaßen gut unterwegs, seit Ralf Rangnick übernommen hat, macht das alles richtig Sinn. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Alfred, mir fehlen ein bisschen die individuellen Aktionen. Du kannst nicht alles im mannschaftlichen Verbund lösen. Mir fehlen die Flügelspieler, die Winger, die mal den Ball nehmen, eins gegen eins durchgehen, eine neue Situation schaffen. Das hat es gegen die Türkei schon gegeben bei der Europameisterschaft. Wenn wir haben müssen angreifen, dann ist links, rechts gegangen, zu Bosch nach vorne. Flanke aus dem Halbfeld ins Zentrum. Wenn du auf der Seite bist, dann einmal durchgehst, eine neue Situation löst. Diese kreativen Momente, wo ich schon einmal gesagt habe, wir brauchen mehr Baumis in der Mannschaft. Das ist was ich generell vermisse, abgesehen davon, dass wir aktuell keinen Stürmer haben.
Alfred, aber dann stellt sich die Frage, haben wir diese Spieler, die über diese individuelle Qualität verfügen? Ich sage ja, wer würde dir einfallen? Wer wären dann so diese 1-gegen-1-Spieler, die sich da mal durchsetzen können? Oder in also, 1-gegen-2-Situationen, weiß ich ja nicht, wie auch immer.
Na, fangen wir ganz vorne an beim zentralen Stürmer. Wenn ich jetzt Haaland gesehen habe gestern, der war praktisch nie vorhanden. Also der war abgemeldet, ist einer der besten Stürmer der Welt, wenn nicht vielleicht der gefährlichste überhaupt im Strafraum. Hat man auch beim Tor gesehen, aber 90 Minuten kann ich mich auf keine Aktion erinnern von Haaland. Das heißt also, ja, wir sind auch auf der Suche nach einem Art Haaland für uns natürlich, aber ich sehe ihn nicht weit und breit. Daher glaube ich, dass die nächste Aufgabe auch vom Trainer sein wird, die offensive Idee neu aufzustellen. Insofern, weil ich sage es ganz offen und ganz hart heraus, mich interessiert diese Nations League einen Trick. Mich interessiert die WM-Qualifikation für 2026 in der Gruppe. Die müssen wir gewinnen. Und da brauchen wir jetzt neue Ideen, neue Spieler, die das dann offensiv bewerkstelligen können. Mit dem vorhandenen gerade sehe ich das nicht. Marko Arnautovic hat seine, wie soll ich sagen, Verdienste oft gezeigt, aber ich glaube, mit ihm wird es nichts mehr. Das sage ich ganz offen so. Das geht sich nicht mehr aus auf dieser Position. Und dann Gregoritsch, weiß ich nicht, wer ist dann noch überhaupt?
Verletzungsbedingt nicht dabei.
Ja, genau. Dann
Entrup war verletzt.
Entrup war verletzt.
Jetzt war Jakubowitsch dabei, der kam aber nicht zum Einsatz.
Ja, deshalb glaube ich, dass Ralf Rangnick jetzt auf Suche gehen sollte für neue offensive Ideen. Und da kommt natürlich das im Spiel, wovon der Marco gesprochen hat. Wenn ich an die Spanier denke, die mit zwei Wingern spielt, von der Linie weg, die sehe ich aber bei uns auch nicht.
Ja, also, die wollen alle, diese Spieler.
Ja, das ist die Frage. In einem 4-2-3-1 ist nicht unbedingt nötig, weil dann sind die drei Offensiven vielleicht eher auch Richtung Zentrum orientierter. Also mit richtigen Spielern von der Linie, also vom Flügel, das sehe ich bei uns in Österreich nicht, weil sie gibt es nicht. Daher Frage, wie soll die neue offensive Ausrichtung Österreichs sein? Und da ist die große Thematik.
Diese Frage gebe ich gleich an dich weiter, Martin, und möchte auch noch einhaken, weil sich der Alfred da so festgelegt hat. Marko Arnautovic, was kann er dem Team noch geben? Ist seine beste Zeit auch im Nationalteam für dich tatsächlich vorbei?
Die Frage, wie die Offensive aussieht, ist eigentlich nicht von mir zu beantworten, sondern da gibt es profundere und vor allem auch einen Teamchef und seinen Staff. Aber ein paar grundsätzliche Dinge, ich unterschreibe, was die beiden Eingangsstatements einmal waren, die Probleme. Also vor allem, es muss bei Österreich, bei der Nationalmannschaft, alles passen, um gegen große und Anführungszeichen erfolgreiche Nationen auch auf einer Augenhöhe zu spielen und die vielleicht auch sogar zu besiegen. Erstens unterstreiche ich, aber zweitens, da müssen auch alle zur Verfügung stehen, die Österreich auch repräsentieren können. Und wenn ich dann natürlich sehe, und das ist keine Ausrede, aber das ist Fakt, dass die beiden Schlagers fehlen, dass Alaba, Danso, Trauner, Gregoritsch ist angesprochen.
Kalajdzic, Kainz,
Entrup. Ja, nicht alle sind Stammspieler, aber es ist jedenfalls, sage ich mal so, es sind sicherlich 4, 5 Spieler, die dieser Mannschaft im Ernstfall auch sehr gut tun würden. Wenn die fehlen, wenn die Einstellung oder das Feuer, wie es der Marco gesagt hat, nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig. Dann ist Österreichs Nationalteam ein gutes, aber keinesfalls ein außergewöhnliches. Das ist das Erste. Das Zweite ist, weil der Alfred das gesagt hat, die Offensive aufzustellen, muss ich sagen, ja gut, es wird ja eh versucht. Die Frage ist, ob Wimmer als Neun unter Anführungszeichen oder wie es auch mit dem Baumgartner schon versucht wird, ob das die richtigen Möglichkeiten sind. Offensichtlich nur bedingt. Und das Dritte ist, das muss man vielleicht auch festhalten, weil seit 2 Jahren ja trotzdem sehr viel, vor allem auch von außen oder die Außendarstellung sehr positiv ist. Fakt ist, dass Österreich in Pflichtspielen nur im allerersten Spiel von Rangnick gegen Kroatien und bei der Europameisterschaft gegen Holland besser postierte, besser unter Anführungszeichen gesetzte Länder, also was das Ranking betrifft, besiegt hat. Polen sehe ich auf einer Augenhöhe mit Österreich. Ansonsten hat Siege nur in Testspielen gegen Deutschland und Italien, ja, weil es immer alles genau, weil es immer vermengt wird, ja. Auch die Vorgänger von Rangnick, Koller und Foda, haben in Testspielen große Nationen besiegt. Wir sprechen hier vom Pflichtspiel, das war Kroatien, Nations League vor 2 Jahren und das war Holland, Niederlande bei der Europameisterschaft, gegen Frankreich bei der Europameisterschaft, gegen Frankreich bei der Nations League vor 2 Jahren, gegen Belgien in der Qualifikation. Es gab nie Siege. Also ich glaube, man muss es auch richtig einordnen. Es ist vieles gut, aber es ist vieles bei weitem nicht dort, wo die 1 Million Event Österreich Fußballfans diese Nationalmannschaft auch sehen. Ja, es ist eben nicht so. Und zu guter Letzt, auch für die Nations League hat auch eine Bedeutung, denn wenn du diese Gruppe gewinnen solltest, was mittlerweile sehr, sehr schwierig ist, dann bist du zumindest in den Playoffs zur Weltmeisterschaft. Denn die Qualifikation, das habe ich, glaube ich, im Podcast schon einmal gesagt, wird eine harte Hürde. Es wird 12 Gruppen geben und nur der erste ist fix bei der Weltmeisterschaft. Der zweite spielt ebenso wie diese Nations League-Sieger. Also entweder bist du Zweiter und bist Nations League-Sieger, dann ist es nur ein Ticket, aber die spielen alle 16 Teams und um vier Plätze Playoff. Das heißt, nur die ersten 12 steigen auf. Und wenn Österreich im Top 2 im Dezember bei der Auslosung ist, wovon man im Moment ausgehen muss, dann gibt es einen Top-Gegner in dieser Qualifikation im kommenden Jahr. Das kann Spanien sein, das kann natürlich Belgien sein, das kann Deutschland sein, wie auch immer. Dann wird es sehr schwierig, sage ich nur. Und alle reden immer nur, die WM ist eh klar. Also ich möchte nur sagen, ich glaube, das wird ein ziemlich hartes Stück Arbeit.
Okay, Marco, war dir das jetzt alles zu realistisch gewählt von Martin oder zu pessimistisch? Wie schätzt du das Leistungsniveau des österreichischen Nationalteams ein? Müssen wir auch fairerweise sagen, ein Christoph Baumgartner, dem fehlte zuletzt der Spielrhythmus, natürlich auch die Spritzigkeit, ein Weber war angeschlagen, verfügt auch bei Leeds kaum über Spielpraxis, nur weil die Verletzten genannt wurden, die dieses Mal nicht dabei waren. Wie schätzt du jetzt das Leistungsniveau des österreichischen Nationalteams allgemein ein, Marco?
Nein, ich kann alles unterschreiben, was der Martin gerade gesagt hat. Das hat er hat einen Nagel auf den Kopf getroffen mit dem, dass man sagt, wir haben sehr viele, wunderschönes Wort von Martin, Event-Fußballfans, die wichtig sind auch für das, dass wir eine super Stimmung im Land haben, was den Fußball betrifft. Wenn wir jetzt natürlich in die Materie ein bisschen tiefer reingehen, dann sind genau diese Sachen auffallend. Du spielst ein Testspiel gegen Deutschland, du spielst ein Testspiel gegen Italien. Es ist nicht dasselbe. Punkt aus, wie wenn du bei einem Event bist, natürlich bei einer Europameisterschaft. Ne? Trotzdem bin ich bei allem der Meinung, dass wir auf einem unglaublich sehr guten Weg sind. Absolut. Also das Nationalteam ist aus meiner Sicht so gefestigt, so gut unterwegs wie bei den Vorgängern aus meiner Sicht eben nicht einmal bei Marcel Koller, wo wir eigentlich auch im Vorfeld des Turniers damals eine große Euphorie gehabt haben. Ich behaupte, dass jetzt alles viel mehr Hand und Fuß hat. Aber diese gewissen Schrauben, die zum Drehen sind, die muss man drehen. Ich bin nicht der Meinung, zum Beispiel bei Marko Arnautović, der Haaland, so wie der Alfred gesagt hat, der war nicht zu sehen. Aber der Haaland ist auch einer, der alleine gar nichts kann. Das ist auch einer, der seine Mitspieler braucht und dann genau in dem Moment da ist. Ich behaupte, wenn du als Mannschaft so spielst, dass du dieses Feuer hast, so drauf gehst, so dynamisch bist, aber dann, wenn ein Gegner hinten im Block steht und du hast auf der Seite jemanden, der durchgeht 1 gegen 1, ja, dann kann in der Box der Marco auch noch immer stehen und das machen. Ansonsten in der Art und Weise, wie sie jetzt gespielt haben, geht sich das bei ihm nicht mehr aus. Bin ich auch der Meinung, gegen Slowenien war es schon so, dass du sagst, ja, meine Ordnung war bemüht, aber im Endeffekt ist es schwer, wenn du nur unter Anführungszeichen die Qualität hast, den Ball festzumachen und auf Foul zu ziehen. Ne? Alles in allem, sage ich, absolut guter Weg, aber ohne Feuer, und das ist die absolute Grundtugend dieser Mannschaft, die uns alle begeistert hat, geht einmal gar nichts. Und ohne mehr Kreativität im Spiel. Es wird alles im Team gelöst. Man merkt genau, dass jeder genau das macht, was unser unglaublich starker Teamchef vorgibt. Nur man muss ab und zu ausbrechen. Und ein Baumi zum Beispiel, den du erwähnt hast, der noch nicht bei 100% ist, ja, aber es passiert trotzdem hier und da mit, dass er auf einmal einen Special-Effekt reinbringt in die ganze Partie. Und sowas braucht man einfach mehr. Man hat einen Romano Schmidt, den wir zusammengespielt bei Sturm, wie er noch ganz jung war. Das war der Spitzname von ihm, war immer Zauberer. Warum? Weil der hat mit 16, 17 bei uns schon Sachen gemacht, wo man sich dachte, bist du deppert. Der ist wirklich gut, der Bursche. Und jetzt ist er ein richtiger Pressing-Spieler geworden. Der hat eigentlich sich selbst verändert durch das, was er bei Werder Bremen macht, was er im Nationalteam macht. Aber er hat es in sich, dass er die Kreativität ausspielen lässt. Der Sabi war früher, Martin kennt ihn seit 5 Jahren, das ist Marcel Sabitzer. Das ist ja einer, der vor Kreativität nur so und vor Frechheit positiver im Fußball nur so gestrotzt hat. Das heißt, die Jungs können es. Ich hoffe, dass sowas in Zukunft mehr kommt, weil die Spielart, man merkt, Norwegen hat genau gewusst, wie sie spielen müssen. Und die anderen schauen sich alle Videos an und sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Die werden ja wissen, was gegen Österreich tun.
Ja, und einen Spieler, den du jetzt gar nicht erwähnt hast, der das erste Mal einberufen wurde und der Rangnick auch, Kevin Stöger, der bringt ja auch diese individuelle Qualität mit, auch bei Standardsituationen, wurde jetzt zweimal in den Schlussminuten eingewechselt. Wäre das auch so einer, Marco, wo du sagst, naja, der würde schon dem Spiel des österreichischen Nationalteams, vor allem gegen tiefstehende Gegner, gut tun oder welche, die halt eben auf Ball wegschlagen, setzen, zweite Bälle, das Pressing umgehen und so weiter und so fort, dass du ja alles gerade hervorragend erwähnt.
Ja, absolut. Und ich behaupte, dass kein Spieler das von Ralf Rangnick nicht spielen kann. Ich behaupte, jeder, der kicken kann, kann er eine Hand Feuer reinbringen und pressen. Bin ich 100% überzeugt. Und wenn du dann so ein Element in das Spiel bringst, wie das, was der Kevin Stöger hat, mit seinem linken Fuß, den du erwähnt hast, mit dem, dass er präzise Standards schießt, gewisse Dinge dann, dass du sagst, gute Bälle hinter die Ketten bringt, super, super Element. Ich bin froh, dass er einberufen worden ist. Das ist vielleicht ein erster Weg dazu. Man braucht ja nur nicht nur jetzt beim Nationalteam generell schauen, wenn man auf ganz, ganz hohe Stufen blickt. Manchester City, die spielen nicht diesen Fußball, den Ralf Rangnick spielen lassen will. Aber da hat auch irgendwann einmal ein Pep Guardiola erkannt, okay, na ganz ohne Stürmer, wenn wir es nicht schaffen. So, nur dieses Ball hin und her Geschiebe wird nicht gehen. So, jetzt habe ich einen gewissen Doku zum Beispiel auf links geholt. Was macht der? Sie schauen, dass sie den freispielen und dann Kreativität und Dribbling und allein was erzeugen. Das heißt, Weiterentwicklung, die wird es jetzt auch beim Nationalteam geben, weil bis jetzt war es sehr gut und jetzt gehört der nächste Schritt, damit man sich auf dem guten Niveau von der EMA festsetzt. Weil jetzt hat es auch schön, dass die zwei Spiele jetzt auch gezeigt haben, dass nicht alles so super ist.
Alfred, jetzt hast du eingangs erwähnt, du wirst noch näher ins Detail gehen, wie die Verbesserungen aussehen könnten, müssen beim Team von Ralf Rangnick. Marco hat schon wirklich gute Punkte erwähnt. Schließt du dich dem an und wo setzt du dann noch fort? Was sind für dich noch die entscheidenden Punkte bzw. Faktoren, wo sich das Team verbessern muss, vielfältiger werden muss vielleicht auch?
Nicht, gehen wir es an, rein sachlich, was die Spielphasen betrifft. Nehmen wir die Spielphase Offensive bei uns her, sprich vom Tor weg. Ja, dann wird von Benz zum Beispiel der Ball hinausgebracht und dann wird versucht, kontinuierlich aufzubauen. Und da haben wir gestern gesehen, dass es mit einem Sechser schwierig ist. Ja, das war der Seiwald im Prinzip zu Beginn und da ist wenig Spielaufbau gewesen. Also von dem her ist nach vorne, kann ich mich nicht erinnern, dass es Ballstaffetten gegeben hätte über 4-5 Stationen, die dann auch Raumgewinn erzeugt hätten und so weiter und so fort.
Gut, mit Sabitzer wollte der Cheftrainer ja einen zweiten, eher kreativeren Spieler haben und dann mit Leimer gab es diesen Positionswechsel. Dann lief es ja zeitweise besser.
Ja, aber was dazugehört zu diesem kontinuierlichen Spielaufbau ist natürlich auch das Spiel über die Seitenzonen. Da tut mir eines schon weh, wir haben weder rechts noch links, sage ich jetzt, Außenverteidiger, die immer wieder in die Lage kommen, das Angriffsspiel zu unterstützen. Zum einen Alexander Prass, das ist eigentlich nicht seine Position. Ich sehe ihn auf einer anderen Stelle eigentlich weitaus besser, weiter vorne, wo er mit seiner Stärke dieses aggressive Attackieren etc. durchaus mehr bringen könnte. Ich glaube nicht, dass der Alexander auf der linken Seite den Verteidiger geben sollte. Das sehe ich nicht. Er hat weiter vorne viel größere Ressourcen. Und ja, da haben wir jetzt die Baustelle Mene. Ja, auch schön. Aber ich sehe auch hier nicht die hohe Qualität, von denen der Marco gesprochen hat, dass man sagen kann, über unsere Außenverteidiger geht das Spiel und wird nach vorne getragen. So, Marcel Sabitzer habe ich vorhin gehört. Der wird zu gut bewertet. Immer wieder lese ich, ja, gut, ja, er hat ein Tor gemacht, aber schau dir die Summe seiner Aktionen an, über 90 Minuten, viel war da nicht.
Also sprechen wir jetzt also, rein vom Nationalteam oder auch von seiner
Leistung? Rein vom Nationalteam, Nationalteam. Mich interessiert Dortmund genauso viel wie Stadlbauer, genau.
Genau, das ist gut, dass man das hier bitte.
Ja. Nein, ich versuche jetzt das, von den Phasen her. Offensivspiel, ja, kreative Momente, ja, aber wo waren die gestern? Der eine Pass auf Sabitzer dann mit einem Abschluss, das war eigentlich sehr schön, aber 90 Minuten muss man mehr erwarten. Das heißt, wenn ein Team so wie Norwegen kampfbetont, körperbetont, Räume verdichtet, kommen wir mit unserem Spielaufbau nach vorne nicht durch. Das muss man so sagen, weil Arnautovic auch gefallen ist. Er ist ein fantastischer Fußballer, ja. Aber das, was von Ralf Rangnick und seinem Team, Trainerteam verlangt wird, kann er nur zum Teil bringen, nämlich nur zum Teil, was die Offensive betrifft. Den defensiven Part kann er nicht mehr. Marco kann nicht attackieren und Pressing spielen. So, ich habe gestern gesehen, wie Wimmer gerannt ist, wie Baumgartner gerannt ist, wie Romano Schmidt. Und nie sind sie überhaupt in die Zweikämpfe gekommen. Na, wie soll das dann mit Marco Arnautović passieren? Ein fantastischer Spieler ist am Ball und sicher zum Benötigen ist, wenn wir eben offensiv viel mehr über kontinuierliches Spiel nach vorne kommen. Da hakt es aus meiner Sicht. Umschaltspiele ebenso. Wir haben viele Ballgewinne, Nicolas Seiwald, aber 2, 3 gehen in die Tiefe. Pässe von ihm. Viele, wenn ich sage 10, 20, 30, gehen wieder mit einem einfachen Pass zum Innenverteidiger zurück. Auch hier gibt es Möglichkeiten, dass man nach dem Ballgewinn nicht Sicherheitsdenken hat, sondern die Tiefe anstrebt. Und da brauchst du auch wieder Spieler, die in die Tiefe gehen. Die hätten wir auch. Also auch hier beim Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive gibt es Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Also ich will mich nicht näher auslassen, weil jetzt werden sowieso alle sagen, der Tata ist ein Volltrottel.
Naja, das weiß ich jetzt nicht.
Niemand, das
sagt niemand. Das sagt niemand, aber ich finde es interessant, dass man jetzt sehr viel, und das war auch berechtigt, über die Spieler spricht. Ich finde dann aber trotzdem auch das erwähnenswert und verfolgenswert, was der Marco angesprochen hat, nämlich die Geschichte mit dem, dass sich die Norweger, also das Team sehr gut vorbereitet hat und genau gewusst hat, worauf es ankommt. Ich finde, da muss man die Komponente Trainerstab ansprechen. Ja. Also da muss sich ja Österreich auch darauf einstellen, dass es eben Gegner gibt wie Slowenien und wie Norwegen, die genau wissen, wie man gegen Österreich spielen kann. Man lässt sehr oft den Österreichern auf den Ball, steht kompakt und Österreich ist dann eben nicht in der Lage, sich da durchzusetzen. Was spricht dagegen, dass man auch einmal eine andere Lösung versucht herbeizufinden. Und das hat es ja auch im zweiten Teil der ersten Spielhälfte gegeben. Das war ja auch die gute Phase der Österreicher inklusive Ausgleich. Und dann in der zweiten Hälfte eigentlich letztlich war überhaupt nichts mehr in diese Richtung vorhanden. Und deswegen glaube ich, es ist auch eine Frage, wie man in gewisse Spiele herangeht gegen gewisse Gegner. Es ist eben nicht immer der Gegner Niederlande oder vielleicht auch Frankreich, sondern es gibt eben auch Gegner wie Slowenien, wie Norwegen, wie Kasachstan, nur mal ein Beispiel zu nehmen, weil das ja auch im Oktober dann der Fall sein wird. Das sind Gegner, oder die Türkei bei der Europameisterschaft, das sind nicht Gegner, die warten auf ihre Möglichkeit, versuchen über Standards oder über Konter zum Erfolg zu kommen. Und ich glaube, genau darum geht es dann auch, dass man in solchen Spielen gegen solche Gegner auch die richtigen Mittel findet. Und das ist mit dieser Mannschaft sehr wohl auch möglich.
Ja, Martin, nur ganz kurz, Ralf Rangnick hat das ja auch nach der Europameisterschaft angesprochen, hat gemeint, genau das ist ein Punkt, bei dem wir uns verbessern müssen. Also die Mannschaft muss dann auch noch mehr Ideen im Ballbesitz haben, da sich natürlich auch noch deutlich verbessern. Ist das auch etwas, Marco? Wir reden dann immer von Plan B, Plan C etc. und so weiter und so fort. Das habe ich vorhin mit dieser Vielseitigkeit, Variabilität gemeint. Ist das noch etwas, was vielleicht an dem Team auch noch ein wenig fehlt, so dieser Plan B, Plan C?
Ja, ich kann nur das unterstützen, was der Martin gesagt hat, weil wir jetzt sehr viel über Spieler gesprochen haben, aber alles das, was ich über die Spieler auch gesagt habe, ist das, was man den Spielern mitgeben sollte, weil ich der Meinung bin, dass die Spieler viel zu brav sind. Du merkst du, aus meiner Sicht, merkst du bei jedem Spieler, dass er genau weiß, was er zu tun hat. Taugt man nicht, ab und zu ist besser, du lässt einfach einmal, bist im Flow und machst. Und dieses fehlt mir, dieses, was ich mir sagen lassen habe, ich habe Alfred wenig spielen gesehen, aber was mir mein Vater zum Beispiel gesagt hat, was der Fredl gern gemacht hat, der war im zentralen Mittelfeld und hat eine eigene Idee gehabt. Sowas fehlt mir ein bisschen mehr. Das, was wir gesagt haben, du spielst gegen solche Mannschaften, wo du Fantasie brauchst. Jetzt habe ich Alfred ein Lächeln entziehen.
Da hat sich ja nichts geändert. Mittlerweile so an und mit eigenen Ideen. Ne? Das ist ja, das hat sich ja fortgesetzt. Auch verbal. Nicht immer in ein Korsett zu zwingen. Auch nicht für den Sky-Team-Chef.
Lässt er sich weiterhin nicht in irgendein Korsett zwingen.
Nein, aber das ist genau das. Wir haben jetzt Slowenien, Norwegen, auch dann Kasachstan. Das sind Mannschaften, die sich in erster Linie mit Österreich beschäftigen und nicht mit dem, wir nehmen unser Spiel und machen es und ziehen es durch. Nein, die Mannschaften, die schauen genau, wie können wir Österreich wehtun und nicht, wie können wir mit unserem Spiel jetzt da nachher glücklich sein. Und das ist das, wo dann Österreich die Lösungen finden muss. Und ich behaupte, die Lösungen sind in 2 Komponenten. Das erste ist, wie schon erwähnt, das Feuer reinbringen, was wir schon da bei der Europameisterschaft gehabt haben, gegen die Big Nations plus mehr Fantasie auf dem Spielfeld, mehr Fantasie, das ist das, was ich mir wünsche und fordere.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch, Otto, auch den ausgebildeten Trainer Alfred Tater und den Analyseexperten Markus Dankovic fragen. Ich meine, der Teamchef oder sein Trainerstab versuchen ja verschiedene Herangehensweisen. Wie ich schon gesagt habe, dann ist plötzlich ein Wimmer im Zentrum vorne. Dann ist plötzlich ein Sabitzer, möglicherweise Alfred auch gestern, deshalb für dich nicht so überzeugend, auf der Sechserposition. Und dann wird es wieder geändert. Die Frage ist das sinnvoll, so viel verschiedene Positionen für die Spieler herauszufinden? Brass ist auch schon angesprochen worden, der jetzt zwar in Hoffenheim das auch spielt, aber die Idee kam ja eigentlich beim Nationalteam und nicht beim SK Sturm.
Dort ja, aber bei der Europameisterschaft haben ihn alle gelobt, dass er so toll auf diese Position gespielt hat. Das geht mir dann auch ein wenig zu schnell.
Ja, aber nur wenn einer ein gutes Spiel hat, heißt ja nicht, dass das immer so ist. Ich will dir damit nur sagen,
war schon ein Tor.
Ja, er ist einmal eingewechselt worden und dann hat er einmal von Beginn an gespielt. Aber okay, wollen wir es einfach so festhalten? Es ist ja trotzdem die Frage an die beiden Herren, weil unterschiedliche Positionen für die Spieler auch immer wieder ausgewählt werden, ob man sie überfordert, ob das vielleicht zu viel des Guten ist. Ich meine, es ist natürlich immer ein Ergebnissport am Ende des Tages. Ja? Also es ist relativ klar, es geht immer um Ergebnisse. Wäre es gestern unentschieden ausgegangen oder Sieg für Österreich, würden über viele Dinge wahrscheinlich wie heute hier anders sprechen.
Ja, aber das eine ist das Ergebnis, das andere die Leistung. Aber jetzt, Marco oder Alfred, wer will, wer darf als Erster? Ihr habt beide die Erlaubnis von mir.
Wir haben immer dieselbe Meinung, der Alfred zu beginnen einfach. Und ich sage, ja, stimmt.
Naja, kurz noch einmal, weil vorhin der Trainerstab und die Vorbereitung auf Spiele angesprochen wurde. Ich kann garantieren, das habe ich gestern bei der Elite-Trainer-Fortbildung auch gesehen, die Arbeit, die der Trainerstaff von Ralf Rangnick macht in Vorbereitung zu einem Länderspiel, die ist enorm. Also es ist nicht so, dass man in ein Spiel geht, ohne dass man weiß, wie Kasachstan spielt oder wer auch immer spielt. Da ist alles ganz klar und eigentlich ausgewogen, was die Informationslage betrifft.
Was hat dir keiner gesagt?
Nein. Aber wenn dann eben Norwegen kommt oder Slowenien oder ja, die sehr motiviert sind, gegen ein Überraschungsteam bei der Europameisterschaft zu spielen und dann ihre Tugenden an den Tag legt, da ist bei uns dann das Limit. Ja? Und über dieses Limit muss man rauskommen. Und jetzt stelle ich die Frage, wie ist das möglich? Und ich glaube, dass es ja innerhalb des Teams einen Stamm gibt, von dem jeder weiß, was er zu leisten imstande ist. Brauche ich die eigentlich nicht in der Nations League spielen lassen. Ich glaube, aus meiner Sicht, der Trainer sollte sein Ding erweitern, seine Sicht auf den Kader. Es werden so viele Spieler einberufen, die dann zwar beim Lehrgang unter Anführungszeichen dabei sind, aber wichtiger ist das Spiel selber, das eben ein Länderspiel ist und da sind einige Spieler, die werden einberufen und kommen dann sehr wenig zum Einsatz.
Also ja, aber das war jetzt meine Frage, Alfred. Meine Frage war sehr konkret, die hast du jetzt bis jetzt nicht beantwortet, nämlich ob die Spieler auf Positionen auch zum Teil aufgestellt werden, wo sie nicht ihre Stärken ausspielen, wenn Wimmer nicht auf dem Flügel spielt, wenn Sabitzer nicht auf der 8er oder 10er Position spielt, wenn Brass vielleicht Linksverteidiger spielt oder wenn Kevin Stöger 10 Minuten vor dem Ende eingewechselt wird, könnte man ja auch hinterfragen.
Oder ein Stöger, dann Jakubowitsch gar nicht.
Oder ein Jakubowitsch plötzlich aus dem Hut gezaubert wird, statt Weimann, der ja trotzdem fit ist und auch zur Verfügung gestanden wäre, der bei der Euro dabei war, sind ja alles Fragen, die man durchaus berechtigt diskutieren kann.
Und
die Frage ich den ausgebildeten Trainer als Retater, ob er daran etwas Gutes oder nicht so Gutes sieht, ob er das nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen kann.
Ich war doch auf dem Weg, das zu erläutern. Meine Antwort war ja so, ich weiß ja, was Sabitzer kann, ich weiß ja, was Leimer kann, ich weiß ja, wo deren Stärken sind. Na, die lasse ich in diesem Spiel nicht spielen, sondern die ich einberufe zusätzlich, wie wir jetzt gehört haben, verschiedene Namen, setze ich dann mal ein auf deren Position, wo sie ihre Stärken haben, um zu sehen, wie ist denn der dann in einem richtigen Bewerbsspiel. Also die Erweiterung des Kaders für solche Momente, wie es jetzt eben der Fall ist, dass zahlreiche Spieler ausfallen wegen Verletzungen oder Ähnlichem, dann muss ich eben mir den Stamm erweitern auch. Und das geht nur, wenn ich spiele. Ja, also ich brauche nicht Sabitzer auf der 6 einsetzen. Wofür? Ich weiß, dass Sabitzer ein Spieler ist, der weiter vorne ist, weil da kann er gefährlicher werden mit seinen Dribblings oder den Finalpässen. Auf der 6 muss ich einen anderen, den ich einberufen habe, holen oder spielen lassen. Das ist meine Auffassung in dem Zusammenhang. Und Brass ebenfalls. Ich würde auch einmal Brass weiter vorne spielen lassen, wie er es bei Sturm in seiner Glanzzeit gezeigt hat. Warum linker Verteidiger?
Ja, gibt viele Ansatzpunkte. Würde mich noch interessieren, Marco, weil wir das jetzt gerade hier durchdiskutieren, was Alternativen betrifft. Bei der Europameisterschaft war dann zu vernehmen, also die Qualität in der Breite des Kaders war für viele überraschend. Da wurde Ralf Rangnick gelobt, dass er viel umgestellt hat, viel probiert hat. Jetzt habe ich schon ein paar Namen erwähnt. Kevin Stöger wurde sowohl in Slowenien als auch in Norwegen erst in der Schlussphase eingewechselt. Jakupovic war das erste Mal dabei, blieb gänzlich ohne Einsatzzeit. Marco Krüll, der kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Junior Adamo, dürfen wir nicht vergessen, der wurde in Slowenien in den Schlussminuten eingetauscht. Hätte der Trainer da, wie es auch Alfred verlangt, durchaus mehr durchprobieren können, wobei laut Martin hat er das eh gemacht. Siehe Sabitzer, siehe Leimer mit dem Positionstausch und so weiter und so fort. Wie beurteilst du das Ganze?
Durchprobieren. Naja, also ich bin schon der Meinung, zum Beispiel jetzt, wie Sabitzer jetzt auf der 6 war, der hat das ja schon öfter gespielt. Das ist, ist ja keine Erfindung. Der hat ja bei Dortmund sehr oft auch auf der 6 gespielt. Und natürlich, beste Position bin ich vor beim Alfred. 1 bis 1,5 Etappen weiter vorne, 8 und 10. Aber das Ziel war ja quasi spielerisches Element reinbringen. Das hat er nicht geschafft. Dass man die Spieler auf Positionen hinstellt. Jetzt haben die Frage von Martin vorhin zu beantworten. Die kennen die Positionen alle. Das ist nicht so, wie wenn du jetzt da einen, jetzt übertrieben sage, einen Sabitzer auf linker Verteidiger stellst, wo du sagst, boah, das ist jetzt komplett das erste Mal. Also ich bin schon der Meinung, dass der Teamchef in dem Sinn etwas probieren wollte, um Kreativität zu erzeugen. Ich glaube aber, dass es zu wenig ist. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, weil ich den Kader nicht im Kopf hatte, ich vermisse Marco Krüll auf dem Spielfeld. Und zwar, der hat doch schon bewiesen, was der im Alleingang machen kann. Ich bin ein Verfechter dieser Einzelspieler, die du in so einem Kollektiv, so einem starken Spiel, so einem starken Kollektiv, das Österreich mittlerweile aufgebaut hat, dass man die einbaut, weil die können dann in solchen Spielen genau diesen Unterschied machen. Das ist das Große, was ich vermisse. Und dass man die Spieler, wo man weiß, was der Alfred gesagt hat, was die können, in der Nations League nicht spielen lässt, ich glaube, das ist eine Diskrepanz zwischen der Nations League selbst, der großen Wertigkeit, die der Martin erwähnt hat im Vorhinein, dass es womöglich einfacher ist, sich über die Nations League zu qualifizieren für die WM, als über die WM-Quali selber. Ich weiß nicht, ob ich nicht wirklich tatsächlich, so wie es Ralf Rangnick macht, immer die Besten spielen lassen würde, weil mir ist wichtiger, ich qualifiziere mich für die WM. Und zwar, wie ist relativ wurscht, dann im Endeffekt gesagt, Hauptsache ich qualifiziere mich. Und dann spiele ich halt immer mit demselben Personal. Ich bin der Meinung, es ist eine Leistungsgesellschaft der Fußball und wenn es die Besten sind, dann sollen sie spielen. Und vor allem in Spielen, wo man sie nicht sehr, sehr sicher sein kann, dass man gewinnt. Und Österreich kann sich gegen keinen sicher sein, kann sehr, sehr viele schlagen, wie wir gesehen haben, Holland, kann aber gegen Mannschaften, die unter uns einzuschätzen sind, wie es Norwegen ist aus meiner Sicht, kann es in die Pinsen gehen.
Ja, und so oft kommt das österreichische Nationalteam dann auch nicht zusammen. Alfred, wolltest du dich dazu jetzt noch äußern oder von den Ideen her?
Also, was hier jetzt vielleicht ganze Zeit unterschwelliger vielleicht rübergekommen ist an die Zuhörer, dass wir fundamentale Probleme hätten, das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben einen perfekten Mann an der Spitze des Trainerteams, der genau weiß, wie der Fußball funktioniert. Und das Einzige, was ich hier einmischen möchte, ist, weil der Martin gesagt hat, die Nations League kann auch ein Umweg sein für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Für mich ist eher das entscheidende Moment, dass man bereits für die Gruppenspiele, für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft ein Top-Team hat. Und da brauche ich jetzt in diesen Nations League-Spielen letztlich nicht diese Spieler einsetzen, die ich hier sowieso weiß, dass ich auf die immer zurückgreifen kann, weil die werden dann in diesem Moment performen. Stichwort Leimer, Sabitz etc. Die müssen auch einmal loslassen, damit sie später wieder zubeißen können. Das ist, was ich, Marco, meine. Und nicht, dass sie immer die Besten spielen sollen. Nein, die brauchen nicht immer. Die fahrt nach Hause, verbringt ein paar ruhige Tage. Ich habe sowieso genug Spieler im Kader. Also Spieler, die permanent auf höchstem Niveau gegen die besten Teams der Welt spielen, in der Meisterschaft mitmischen etc. etc. Warum sollten die gegen Norwegen spielen oder gegen Slowenien?
Von denen damit du dann immer gegen die Besseren spielen kannst, weil wenn du nicht gegen Norwegen und Slowenien dich auf Position 1 durchsetzt, dann wirst du nicht mehr in der Nations League A sein und dann wirst du eben nicht gegen Spanien, gegen Deutschland und gegen diese Nationen.
Ja, genau. Und deswegen,
du kannst den Zugang durchaus so haben, aber das würde ja bedeuten, dass in der Meisterschaft gegen gewisse Mannschaften auch nicht mit der Bestbesetzung spiele. Das kann man schon machen. Das können sich aber wahrscheinlich nur ein, zwei Nationen leisten, die einfach Frankreich, Spanien, die einfach so viele hervorragende Fußballspieler haben auf demselben Niveau. Das hat Österreich nicht. Wie ich eingangs erzählt habe, fehlen ja sogar momentan schon 5, 6 Spieler, auf alle Fälle, die dieser Mannschaft auch gut tun würden.
Ja, und dann noch abschließend, damit wir das Thema Nations League dann auch durch haben. Martin, was bedeutet jetzt dieser misslungene Auftakt für das Team von Ralf Rangnick? Im Oktober gibt es ja dann bei den Heimspielen gegen Kasachstan und Norwegen.
Ja, also es wird schwierig, aus eigener Kraft noch Sieger zu werden. Um nicht zu sagen, es ist eigentlich nur möglich, wenn du jetzt noch 4-mal gewinnst. Und das heißt, beide Spiele gegen Kasachstan und eben auch Heimspiel Norwegen, Auswärtsspiel und Heimspiel Slowenien ist nicht ausgeschlossen. Und selbst dann muss man schauen, dass die anderen nicht voll punkten. Also von dem her, äußerst schwierig, wird nicht einfach im Oktober und im November, aber wie schon erwähnt, Nations League ist eine Möglichkeit, um ins Playoff zu kommen für die Weltmeisterschaftsqualifikation und auch das noch einmal festzuhalten. Wir reden natürlich hier über Themen von einer Nationalmannschaft, Spielern, Trainern, weil diese Mannschaft natürlich auch sehr viele Erwartungen erweckt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deswegen ist man vielleicht dann auch kritischer, aber das gehört ja auch dazu, weil auch die Erwartungshaltung gestiegen ist. Und ich glaube, das ist ja auch bei den Spielern und beim Trainerteam so. Ja, da ist die Erwartungshaltung ebenfalls sehr hoch und ich glaube auch die Enttäuschung nach diesen beiden Spielen besonders groß, weil man eben eigentlich sich weiter gewähnt oder erwähnt hat, als man offensichtlich dann in Wirklichkeit ist.
Gut, und Marco, jetzt wirklich noch die letzte Frage zum österreichischen Nationalteam, weil das ist in Österreich, nicht in Österreich, immer ein entscheidender Faktor oder ein wichtiger Punkt, die Erwartungshaltung. Es gibt nur schwarz oder weiß, du warst selber Profi, hast mit der Austria in der Champions League gespielt unter anderem. War die Erwartungshaltung dann vielleicht auch jetzt schon etwas zu hoch oder darf die immer, ich weiß nicht, sky's the limit oder ich keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll.
Nein, es ist einfach so, dass sich das Nationalteam diese Diskussion, die wir da führen, verdient hat. Jede Mannschaft, die gut spielt, die verdient sich das, dass man dann auch diskutiert. Wie oft haben wir jetzt auf österreichische Bundesliga umzuswitchen über Red Bull Salzburg? Wie oft reden wir, heuer sind's nicht so, na bitte, die haben sich das verdient, dass man das zerlegt, weil sie so gut performt hat. Und Österreich hat eben aktuell eine der stärksten Nationalmannschaften seit ich eigentlich denken kann, muss ich ehrlich sagen. Also seit ich den Fußball verfolge, das sind mittlerweile 33 Jahre, sagen wir mit 5 Jahren habe ich zum Denken angefangen. Seitdem finde ich, ist die Nationalmannschaft jetzt dermaßen stark und dermaßen begeisternd, dass jetzt so ein Event wie diese beiden Partien jetzt da, dass uns das alle ein bisschen zum Grübeln bringt. Und da merkt man, was sie geleistet haben, dass uns das ja wirklich interessiert und kümmert, hat jeder Einzelne eine Meinung, der sich nicht jetzt während des Gesprächs aus dem Finger zaubert, sondern der sich während dem Schauen zurechtlegt, weil er das gerne schaut, weil er schaut, wie entwickelt sich die Mannschaft. Das heißt, sie sind nach wie vor auf einem super Weg und jetzt geht es daran, dass man die richtigen Schrauben jetzt
noch dreht. Und die Kritik am Guten ist der Preis für das Bessere.
Hast du das jetzt gegoogelt oder hast du das auswendig gewusst, Martin? Aber stimme ich dir natürlich zu. Weiß ich nicht. Heutzutage ist das ja alles kein Problem mehr.
Der Sinn, Otto, mein Abschlusswort dazu. Der Sinn jeder Analyse, das, was wir vier jetzt seit einer halben Stunde machen, ist aber dann die Synthese. Und die habe ich im Großen und Ganzen angesprochen und vielleicht hat man mich da nicht so verstanden. Es war keine Analyse meinerseits, sondern eine Synthese.
Ja. Wunderbare Synthese, wie ich finde. Und wir drücken natürlich dem österreichischen Nationalteam weiterhin die Daumen in der Nations League, hoffen dann in weiterer Folge auch auf eine gute Gruppenauslosung für die WM-Qualifikation 2026. Und dann wollen wir auch noch über die heimische Fußball-Bundesliga sprechen. Marco, du hast es ja schon erwähnt. Da tut sich auch einiges. 5 Runden sind bereits absolviert. Sturm Graz, der Doublesieger, liegt aktuell mit 2 Punkten Vorsprung vor dem SK Rapid an der Spitze. Dahinter folgen punktegleich der WRC und der FC Red Bull Salzburg. Aber das Team von Pep Leinders hat ja noch ein Spiel weniger ausgetragen. Und wenn wir ans Tabellenende blicken, sehen wir dort den TSV Hartberg mit lediglich 2 Zählern aus 4 Spielen. Der bisherige Cheftrainer Markus Schopp wechselte zum LASK. Marco, inwiefern müssen sich die Fans Sorgen um den TSV machen?
Sehr. Das ist meine wirkliche Befürchtung gerade, dass Hartberg durch den Abgang von Markus Schopp in ernste Probleme kommen kann. Warum? Hartberg ist Markus Schopp, so war es in der Vergangenheit permanent. Das, was die Mannschaft gespielt hat, war dermaßen originell und das hat keine Mannschaft der Liga so fabriziert. Das heißt, sehr, sehr viel wunderschöner Ballbesitz, riskanter Ballbesitz, hinten vom Tormann angefangen, alles versucht, fußballerisch zu lösen und das mit einer Mannschaft, bei allem Respekt vor jedem Spieler, der in Hartberg dort ist, das sind nicht die besten Kicker der Liga. Und trotzdem haben die das geschafft. Und das hat schon einmal gegeben, eben, dass Markus Schopp dann gegangen ist. Und die Nachfolger, das waren Kurt Ruß und Klaus Schmidt, die haben halt das nicht geschafft, fortzuführen. Und da ist Hartberg jedes Mal dann in Bedrängnis gekommen und hat sie unten in der Tabelle festgesetzt. Ganz, ganz spannend jetzt, was Erich Kauer rauszaubert, was für einen Mann sie präsentieren werden, wie der das Ganze fortführt, weil die Spieler in Hartberg, die waren alle begeistert von Markus Schopp. Ich weiß von ein, zwei Spielern, die gesagt haben zu mir, alles, was wir fußballerisch können, hat uns der Schoppi beigebracht. Und jetzt eben, alle warten, ich warte eigentlich jeden Tag drauf, wen Hartberg präsentiert, um sich dann mit dem auseinanderzusetzen, könnte dieser Mann das weiterführen oder nicht. Aber ganz, ganz spannend und für mich aktuell eine Mannschaft, die sich zu meinen Favoriten dazu gesellt, dass sie am Ende der Saison ganz unten sein werden.
Ja, und jetzt habe ich gesagt, der bisherige Geschäftstrainer Markus Schopp, er war ja auch Sportdirektor, war für vieles zuständig, hat viele wichtige Entscheidungen getroffen. Apropos Entscheidung treffen, Alfred, wie schwierig ist die Aufgabe für den sportlichen Leiter Erich Kauer, einen passenden Nachfolger für Markus Schopp zu finden? Ist das überhaupt möglich, deiner Meinung nach?
Oder Alfred, bist du sogar schon kontaktiert geworden?
Nein, bin ich nicht kontaktiert worden, weil ich bin ein No-Go als Trainer. So, zusammengefasst, Erich Kauer hat ja schon ein Statement abgegeben, sie wollen ihren bisherigen Weg beibehalten und er hat an die 70, glaube ich, Bewerbungen erhalten für diesen Posten, dass man sich also sozusagen mit einer großen Anzahl an Trainern beschäftigen kann, die vielleicht diese Idee, die von Markus Schopp, wie du richtig erwähnt hast, Marco, installiert worden ist, diese Spielweise, und die will man vielleicht beibehalten, und dann wird sich die Trainerauswahl natürlich reduzieren auf 2 oder 3, die dann in Frage kommen, um diese Spielweise fortzusetzen. Ich hätte einen anderen Ansatz, lieber Erich Kauer. Ich würde völlig einen Relaunch machen, weil das, wie es der Markus Schopp gemacht hat, da musst du schon der Guardiola sein, damit du das weiterführst. Daher, ich würde eine gänzliche neue Idee bringen, wie man mit Hartberg in die Liga gehen will und die Liga halten will, etc. etc. Und dann würde sich das Feld der Trainerauswahl wieder stark erweitern.
Okay, also du gehst nicht davon aus, dass bei diesen 70 Bewerbern Pep Guardiola dabei war. Gut, Martin, die Hartberger werden jetzt interimistisch vorerst einmal von Markus Kahner gecoacht. Den kennen manche noch aus seiner Co-Trainerzeit unter Ivica Vastić aus Mattersburg. Am Sonntag wartet das Heimspiel gegen die WSG Tirol.
Markus Kahner war übrigens auch der Co-Trainer von Alfred Data, wenn ich richtig informiert bin.
Du bist richtig informiert.
Das ist sogar völlig richtig.
Und deswegen kann der Alfred auch über ihn etwas sagen. Und im Übrigen, wenn man die zweite Mannschaft von Hartberg sieht, denn der ist ja der Trainer der zweiten Mannschaft von Hartberg in der steirischen Landesliga, also vierthöchste Spielklasse, die spielen ja alle gleich wie die A-Mannschaft, wie die Kampfmannschaft. Also im Moment wird das fortgesetzt. Und das ist, glaube ich, jetzt eher eine Kopfsache, ob das dann auch nur halbwegs funktioniert. Aber die Spieler sind ja alle von Schopp geholt worden, weil er auch Sportdirektor war, auch noch Spieler jetzt am Ende der Transferzeit. Aber ich bin natürlich bei Marco, dass es eine schwierige Saison wird. Übrigens, das wäre sie auch geworden mit Markus Schopp. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es mit Markus Schopp eine erfolgreiche Saison geworden wäre. Das, dass es schwierig ist, war klar. Und da reden wir jetzt gar nicht über die Infrastruktur und über all das, was Schopp eigentlich immer schon auch gestört und was auch kritisiert hat. Fakt ist, er hat eine Ausstiegsklausel gehabt. Er hat immer gesagt, es kann quasi morgen vorbei sein. Und das war eigentlich seit Sommer immer ein Thema. Auch deshalb, weil eben das Umfeld nicht alles so ist, wie es ist. Ja, das kann man ihm natürlich vorwerfen, dass er mitten in der Saison geht, aber das haben alle Verantwortlichen auch gewusst, dass das möglich ist. Und jetzt hat er eben diese Karte gezogen. Und für Hartberg selbst, würde ich sagen, muss man natürlich auch abwarten, wer der neue Trainer wird, ob der das dann eben wirklich so fortsetzt oder ob er ganz andere Zugänge hat. Aber ich glaube, Alfred, wenn man den Kader sieht, ist es wahrscheinlich einfacher, mit diesen Spielern auf diese Art und Weise weiter zu agieren, um trotzdem alle Chancen zu haben, die Klasse zu halten.
Ja, und die Hartberger sind ja neben dem GRK bislang das einzige Bundesliga-Team, das noch auf den ersten vollen Erfolg warten muss. Wie gesagt, der TSV trifft am Sonntag zu Hause gegen die WSG Tirol, beziehungsweise trifft auf die WSG Tirol. Bereits am Samstag gibt es das Linzer Derby zwischen Blau-Weiß und dem LASK mit dem neuen Cheftrainer, Marco. Wie schwierig wird gleich der Auftakt für Markus Schopp mit seinem neuen Team? Wie denkst du, wird er den LASK einstellen? An welchen, soll ich sagen, Hauptschrauben wird er drehen?
Das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, welchen Schrauben er drehen wird. Warum? Weil Markus Schopp, glaube ich, dermaßen intelligent ist, dass er weiß, wie lange es dauert, diese Art von Fußball wirklich in eine Mannschaft reinzubringen. Ich behaupte, ich weiß nicht, ob das eine sehr unpopuläre Meinung ist, aber leichter ist es, dieses Pressing-Fußball in einer Mannschaft zu implementieren, als dieses Kicken, was Markus Schopp macht. Weil das ist wirklich was, wo ich sage, ich habe höchsten Respekt sowieso vor allen Trainern in der Liga, weil wir mit allen immer Kontakt haben und sprechen und wissen, wie viel die machen. Aber vor dem, was er dort mit den Möglichkeiten und vor allem diese Spielidee mit der vorhandenen Qualität umsetzt, das ist unglaublich. Jetzt hat er beim LASK bessere Spieler, die womöglich das vielleicht noch schneller machen können, aber jetzt ist es ein anderer Verein, jetzt hast du brutalen Druck, du hast jetzt aktuell 3 Punkte und Blau-Weiß Linz hat 7. Jetzt gehen wir davon aus, du verlierst gegen Blau-Weiß Linz, gegen einen Stadtrivalen, dann haben die 10 Punkte und du hast 3. Dann bist du schon mal 7 Punkte weg vom kleinen Verein der Stadt. Das heißt, ich glaube nicht, dass man jetzt schon sehr, sehr viel von dem sehen wird, was Markus Schopp mit Hartberg gespielt hat. Ich behaupte, dass sie nicht jetzt von, ob jetzt Siebenhandel oder Laval im Tor steht, da bin ich noch nicht so informiert, dass beim Abstoß jetzt da 5 Spieler übertrieben gesagt in der Box sein werden, damit sie da eine Höhe mit dem Gegner machen und den Gegner locken und dann die Tiefe zu haben. Ich glaube, das ist zu früh für die Mannschaft, vor allem weil Blau-Weiß dann Vollgas kommen wird und schauen wird, dass sie ihnen da vorne einen Ball wegnehmen. Also ich bin gespannt drauf. Ich habe keine Antwort darauf, was er umstellen wird. Aber dieses Spiel, was Hartberg gespielt hat, behaupte ich, wird man jetzt noch nicht sehen.
Alfred, inwiefern stimmst du da Marco zu? Das braucht einfach alles seine Zeit, denn es ist ja auch nichts Neues. Zerstören geht immer einfacher, als etwas zu erschaffen, zu kreieren. Wie erwartest du denn
das? Das ist natürlich vollkommen klar. Aber das Signal, dass der CEO, der Herr Gruber, hier an den Tag gelegt hat, ist ja etwas ganz Spezielles. Nämlich, er hat eine Trainerinstanz installiert. Das heißt also, das, was vielleicht davor mit Thomas Sageda oder mit jetzt Thomas Darasch von den Spielern nicht so wahrgenommen wurde oder vielleicht akzeptiert wurde als eine richtige Trainerfigur, weil du kennst ja, Spieler glauben ja immer, sie sind die Besten der Welt und sie wissen alles und der hat ja keine Ahnung und so weiter. Aber jetzt Markus Schopp ist eine derartige Größe, ein Kopf sozusagen, wo sich die Spieler jetzt einmal besinnen müssen, ihrer eigenen Aufgabe, nämlich Leistung zu bringen und nicht andere zu kritisieren. Und das war, glaube ich, ein Hauptaspekt, warum es die beiden davor eben nicht so geschafft haben, erfolgreich zu sein im Sinne des LASK-Ziels, dass nämlich viele Spieler einfach ihr eigenes Spielchen gespielt haben und nicht das Spiel des Teams oder des Vereins. Und das wird jetzt gänzlich anders sein. Markus Schopp ist eine Trainerfigur, wo diese Leute, die bis jetzt einmal so gedeutet haben und den anderen geschimpft haben und der Dritte den gebeidelt hat, die werden jetzt endlich die Pappen halten und funktionieren.
Klare Ansage von Alfred Data. Marco, bitte.
Und der LASK muss jetzt endlich zeigen, wofür sie stehen. Denn beim LASK, was fehlt mir beim LASK? Es gefällt mir diese DNA, die andere Vereine haben, die der SK Sturm Graz hat, die Rapid hat, die Salzburg sowieso hat. Das heißt, was Sigmund Gruber dort hingestellt hat, Du musst jedes Mal von allen Fans Standing Ovations kriegen für das, was für ein Stadion, was für eine Infrastruktur, welche finanziellen Mittel, die haben Spieler, die, was man weiß, verdienen ein richtig gutes Geld dort und die Namen, die dort sind, das ist alle Ehre. Aber es hat halt jedes Mal diesen Philosophie-Change je nach Trainer gegeben. Gefühlt war es beim LASK so, der Trainer, der sich beim Hearing am besten präsentiert hat, der hat den Job gekriegt. Bei den anderen Vereinen ist es so, so, wir spielen den Fußball, der Trainer hat die und die Erfolge mit der Art und Weise, für den interessieren wir uns. Das heißt, ich wünsche mir vom LASK jetzt, weil das ein dermaßen großer Club mit so viel Potenzial hat, Österreich generell international gut zu vertreten und oben den Titelkampf nochmal noch spannender zu machen, als er in der Vorsaison schon war, dass jetzt wirklich an Markus Schopp festhalten, dass die haben brutalen Druck dort jetzt. Sportlichen Druck jetzt, wenn du sagst, das ist ein Vorletzter, eigentlich Hartberg ein Spiel weniger, hätte theoretisch auch Letzter sein können, der LASK, dass man sagt, so, und jetzt gib ihm die Zeit, und wenn du jetzt da noch 3-4 Mal verlierst, hey, wir bleiben ruhig, wir wollen für diesen Fußball stehen, das ist die Zukunft des LASK, das ist das Gesicht des LASK, und jetzt lassen wir diesen Trainer mal machen, ich wünsche mir das, weil da ist mir zu viel Unruhe gewesen in letzter Zeit, in den letzten Jahren beim LASK.
Also Kontinuität ist, glaube ich, hier das wichtigste Wort, auch in Bezug langfristiges Denken, was die Spielweise betrifft beim LASK. Ein Cheftrainer, der auch noch nicht so lange bei seinem neuen Arbeitgeber ist, ist der Brian Linders beim FC Red Bull Salzburg. Vor der Ligapause gab es ja eine 2-3 Auswärtsniederlage der Bullen beim SK Rapid. Martin, wenn wir die bisherigen Leistungen in diesen 5 Runden in der Admiral-Bundesliga heranziehen, sind diese beiden Teams für dich die beiden Mannschaften, die am überzeugendsten aufgetreten sind und wo auch, jetzt haben wir schon gehört, Wiedererkennungswert, dass der beim SK Rapid und beim FC Red Bull Salzburg klar erkennbar war? Und wenn ja, warum?
Ja, Wiedererkennungswert ist bei beiden Teams erkennbar, aber das heißt ja nicht immer, dass alles funktioniert. Du siehst, Salzburg verliert dann gegen Rapid, Rapid verliert gegen Blau-Weiß Linz, also da gibt es ja auch noch Problemfelder, es ist nicht alles rund. Ich glaube, und ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen gegen Ende dieses Podcasts, nämlich, dass man vielleicht auch sagen muss, dass die Liga insgesamt sehr eng ist und das gilt nicht nur für die österreichischen Top-Teams der Liga, sondern auch für die, die unter Anführungszeichen in der zweiten Hälfte finden werden. Und das finde ich hochspannend für alle Beteiligten, weil eben dann eine Punkteteilung ist, eine Teilung in zwei Gruppen. Und ich glaube, das macht das Ganze heuer erstmals wirklich noch spannender, als es ohnehin schon immer wieder war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heuer sogar erstmals in der Meistergruppe tatsächlich die 6 Teams gibt mit den großen Namen. Also Salzburg, Sturm, Rapid, LASK, WAC und Austria. Also jene Teams, die auch sehr oft schon immer wieder in der Meistergruppe waren. Und ich könnte mir das vorstellen, dass das eine hochspektakuläre Meistergruppe wird und dementsprechend auch eine äußerst spannende, nervenzerreibende Qualifikationsgruppe, weil es ja dann darum geht, bei vielen Teams auf Augenhöhe, wer die Klasse hält und wer eben nicht absteigt. Und ich glaube, wir dürfen uns freuen, dass auf Sky all diese Spiele zu sehen sind.
Und da schätze niemals Peter Backhoff.
Ich wollte es gerade sagen, Marco.
Der Martin hat ja Austria gesagt, das letzte Spielraum. Ja. Ne? Entscheiden Sie, welche Austria in Violette sein wird.
Genau. Weil wenn es die Teams in die Top 6 schaffen, dann wäre Austria Klagenfurt das erste Mal seit dem Aufstieg in die Bundesliga nicht in der Meistergruppe vertreten. Alfred, du schüttelst schon den Kopf. Ganz kurz noch deine Einschätzung, weil die Zeit vergeht schon wieder viel zu schnell. Du erwartest auch sehr viel Spannung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, weil du gesagt hast, Martin, die tollen Spiele, die es bei uns alle zu sehen gibt, dazu auch noch 4 Vertreter aus österreichischer Sicht, die Salzburg und Sturm Graz, überhaupt das erste Mal, dass 2 österreichische Teams im Hauptwettbewerb der Champions League vertreten sind und dazu auch noch Rapid und der LASK in der Conference League. Aber Alfred, wollen wir zur Admiral-Bundesliga noch kurz zurückkehren. Du erwartest ja auch reichlich Spannung im Kampf um die Top 6 und dann auch in weiterer Folge im Kampf gegen den Abstieg.
Ja, und diese Spannung wird natürlich befeuert durch das Engagement der Top-Teams auch international. Das sind immerhin 4, die auf internationalem Niveau spielen. Das hat auch Auswirkungen auf die Liga dann. Das ist ganz sicher so. Deshalb wird, wie der Martin und der Marco auch schon gesagt haben, unter die Top 6 zu kommen, wird schon allein für diese großen Teams natürlich möglich sein. Aber sich dann am Ende durchzusetzen, da ist so viel im Unklaren, dass man das gar nicht prophezeien kann, wer eigentlich Meister wird. Und der Martin sagt an dieser Stelle oft, die Meisterschaft wird erst im Frühjahr entschieden, nämlich dann, wenn die Gruppen eingeteilt sind und dann geht's wirklich ins Eingemachte. Daher alles, was bis dorthin der Fall ist, bis zur Runde 22, Da ist wirklich sehr viel möglich. Es könnte Austria Klagenfurt dabei sein, Altach dabei sein, die WSG, der LASK, alle könnten wieder dabei sein und es fällt vielleicht oben heraus, der oder der oder der. Das heißt, die österreichische Bundesliga heuer wird verglichen mit vielen, vielen Saisonen davor an Spannung nicht mehr zu überbieten sein.
Ja, und eine Sache trifft vielleicht auf den Modus der österreichischen Bundesliga nicht ganz zu, aber Uli Hoeneß hat einmal gesagt, der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase oder das Christkind war noch nie der Osterhase, Marco. Ostern, Klagenfurt in der Meistergruppe mit dabei, noch ganz kurz dein Ausblick. Wer schafft es denn nicht von den Top 6? Ich weiß, das ist alles noch sehr viel Zeit, die vergeht, aber trotzdem, Klagenfurt schon dabei oder nicht?
Ja, es ist brutal. Also ich habe nach dem ersten Spiel gesagt, das ist ganz ehrlich, ich muss mich offiziell bei Peter Backhold jetzt da entschuldigen. Ich habe gesagt, die werden es heuer nicht mehr schaffen. Ich habe so ein Gefühl gehabt, dass sie richtig, richtig schlecht sind. Und im zweiten Spiel war ich auch wieder vor Ort als Field-Reporter und habe mir gedacht, wow, es hat schon wieder eine Handschrift, dass er es einfach erschafft, es sich der Mannschaft anzupassen. Eine große Stärke eines Trainers, nicht stur seine Philosophie durchzuziehen, sondern als Philosophie zu haben, die Spieler, es ist ein Spielerspiel, ich schaue, was die Spieler können und je nachdem richte ich meine Taktik aus. Und das machen sie und deswegen begeistert es mich. Ich habe die Tabelle daneben ja aufgeschlagen, damit ich alles im Blick habe. Aktuell 7 Punkte nach 5 Spielen. In einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Wer es dann im Endeffekt schafft in die Meistergruppe, ich behaupte, dass es für den LASK abhängig ist, tatsächlich von der nächsten Partie. Auch wenn noch viel zu spielen ist, aber es gibt da so viel Dynamik für die nächsten Wochen weiter, schafft man jetzt unter Markus Schopp sofort in die Spur zu kommen, dann sind sie wieder voll da, dann nimmt alles seinen Lauf, behaupte ich. Verlierst du gegen Blau-Weiß-Lenz, dann hast du so einen Rucksack hinten oben, in dem du permanent laufst, der so schwer wird. Aber auf wen bin ich ganz gespannt in dieser Liga? Das ist Sturm Graz, weil ich eben Parallelen zu meiner Karriere sehe, wie wir mit der Wiener Austria damals vor Salzburg Meister geworden sind. Die Saison drauf, du spielst Champions League, du bist dermaßen motiviert, du spielst gegen Atletico Madrid und 3 Tage später spielst du in Krödig. Und
also vor allem die mentale Komponente sprichst du an.
Genau so ist es, weil du bist Profi und du redest dir das ein als Mannschaft und sagst, Jungs, das ist das tägliche Brot, da müssen wir da sein. Aber einmal spielst du vor 46.000 Leuten und dann spielst du vor 2.500 Zollenden in Krödig. Du hast jetzt solche Mannschaften mit wenig Zuschauern auch in der Liga. Wie schaffen sie das? Wie schafft der Trainer das, der Mannschaft zu implementieren? Weil dann haben wir, bin ich voll beim Alfred, bin ich voll beim Martin, ein dermaßen dicht getrenntes Feld, ganz vorne und ganz hinten mit Sturm, Rapid, Salzburg, hast du 3 Mannschaften, die aus meiner Sicht um Platz 1 rittern werden, abhängig davon, wie sie international die Spiele verkraften, vor allem mental, weil laufen, Alfred, ich glaube, du gibst mir recht, und Match spielen, das kann jeder.
Ja. Ein schönes Schlusswort von Alfred Tata. Wir sind auf jeden Fall auf die kommenden Tage und Wochen gespannt, freuen uns bereits wieder darauf, wenn es wieder in der Admiral-Bundesliga weitergeht und dazu die neue Champions League mit der Liga-Phase endlich beginnt. Ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an Alfred, Marco und Martin fürs Dabeisein und die überaus interessanten Diskussionen hier. Vielen Dank.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am Wochenende gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag wieder Fußball aus der Admiral-Bundesliga. Dazu wird auch wieder in der deutschen Bundesliga und Premier League gespielt. Auch da sind Sie mit Sky Live dabei, dürfen sich auf Spitzenfußball freuen. Nächste Woche geht es dann endlich mit der neuen Champions League los. Gespielt wird, aufgepasst, von Dienstag bis inklusive Donnerstag. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein, darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.